Man weiß heute zum Beispiel auch, dass Liebeskummer sich anfühlt wie Drogenentzug. Und mit Drogenentzug meine ich jetzt nicht, dass man mal aufhört zu rauchen oder vielleicht weniger trinkt, sondern wirklich so richtig, richtig harter Drogenentzug.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Vivi
und Marco.
Hallo Vivi, da sind wir wieder.
Hallo Marco.
Ich freue mich, dich zu sehen.
Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Ja, aber ich habe auch heute ein Thema dabei oder wir bearbeiten heute ein Thema, das vielleicht nicht ganz so leicht wird. Also ich merke schon so gerade, wie ich hier sitze, ich muss mich ein bisschen am Stuhl festhalten, ich habe auch so ein bisschen schwitzige Hände.
Ich habe auch ein leicht mulmiges Gefühl tatsächlich.
Ja, okay. Ja. Ja, da kommt was hoch und zwar das Thema heute ist Liebeskummer. Tief durchatmen. Genau, Liebeskummer und wie sehr Liebeskummer wehtun kann, wenn man sich plötzlich trennt oder vielleicht auch, wenn die Liebe gar nicht erwidert wird, die man sich so in seiner Fantasie schon ausgemalt hat. Und genau, du hast auch, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen über sowas, Broken Heart Syndrom oder sowas. Da wirst du nochmal drauf eingehen.
Oder sowas, ja.
Ja, das darfst du gleich dann nochmal erklären, weil da weißt du mehr drüber. Und es wird darum gehen, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit, wenn wir uns so fühlen? Also wenn ich mich so fühle. Ich benutze die Folge jetzt auch ganz konkret für mich. Wobei ich sagen muss, ich glaube, mich sicher in einer stabilen Beziehung zu befinden. Und daher denke ich, werde ich diese Folge vielleicht gar nicht so brauchen. Aber vielleicht jemand anderes da draußen. Hoffen wir mal. Vielleicht aber auch doch irgendwann. Oh Gott, hoffentlich hört meine Freundin nicht zu. wir haben auch heute noch die Autorin Michelle Lötzner in die Folge eingeladen. Die hat sich auch ausgiebig mit dem Thema Liebeskummer befasst. Das ist sehr, sehr spannend. Die wird uns einiges berichten. Einiges, was wir uns da noch abgucken können. Wie sieht es denn bei dir aus? Hattest du schon mal Liebeskummer? Hast du vielleicht gerade Liebeskummer? Wird vielleicht deine Liebe nicht erwidert gerade? Oder hast du eine Trennung hinter dir oder irgendwie sowas? Möchtest du das überhaupt teilen?
Ja, wo stehe ich mit meinen Erfahrungen
zu
Liebeskummer? Ja, ich habe auf jeden Fall schon Liebeskummer gehabt, auch schon mehrmals in meinem Leben. Und am allermeisten muss ich immer an meinen allerersten Liebeskummer denken, weil ich glaube, das war auf jeden Fall so mit Abstand der Schlimmste. Ich kenne auch einige Leute, die das irgendwie sagen, ne? Gerade der erste Liebeskummer war ganz schlimm und meine persönliche Erklärung und Theorie ist auch dazu, dass wenn wir das allererste Mal Liebeskummer haben, das so neu ist und so überwältigend und wir noch nie die Erfahrung gesammelt haben, ey, ich kann das schaffen, ich kann das überwinden und es wird irgendwann tatsächlich besser. Das sieht man ja in dem Moment dann meistens eher nicht so. Die Erfahrung hat man beim ersten Liebeskummer noch nicht gemacht und deswegen glaube ich, ist der besonders schlimm. Und so war es auch bei mir.
Ja, und so war es auch bei mir.
Ja, kannst du das bestätigen?
Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, kann ich es auch voll bestätigen. Also das erste Mal war einfach so wirklich furchtbar, ne? Also ich bin sehr spät gestartet. Ich hatte meine erste Beziehung mit 17. Ich weiß nicht, ob das spät ist. Keine Ahnung, mir kam es spät vor. Ich hätte es gerne früher gemacht. Also früher bin ich eine Beziehung gehabt. Es ist, wie es ist. Die ging dann aber auch gleich 4 Jahre. Und war das brutal, als das, also es war auch für mein Gefühl so rückblickend betrachtet relativ abrupt und dann auch so, was man heute Ghosting nennen würde. Ja, damals hieß das noch nicht so, aber es hat stattgefunden, definitiv.
Schmerzvoll, ne?
Ja, es war richtig schmerzvoll. Also ich konnte damit so gar nicht umgehen. Ja. Ich weiß auch noch, ich habe noch so Szenen im Kopf irgendwie von dieser Trennung, wie ich mit meinem Bruder im Park sitze und er mich da so trösten muss und ich einfach auch ganz viel, nicht nur Trauer, sondern auch Wut, also so, ja, so richtig so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich, ne, so, wohin damit? Was passiert da gerade in mir? Ich habe keine Ahnung und hatte damals auch gar kein Gefühl dafür, was da eigentlich genau stattfindet und warum mir das so weh tut. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass das natürlich auch was mit mir zu tun hat und nicht nur mit der Person, die mit mir Schluss gemacht hat. Aber ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist Liebeskummer eigentlich genau? Was zeichnet Liebeskummer eigentlich aus, deiner Meinung nach?
Liebeskummer, würde ich sagen, kann ganz unterschiedlich aussehen, aber oft Symptome oder Zustände, die wir dabei ja so erleben, ist, dass wir uns sehr traurig fühlen, einsam, verzweifelt, hilflos, hoffnungslos vielleicht auch, ne, so dieses Gefühl, das kann nie wieder besser werden. Es kann aber auch sein, dass wir schneller reizbar sind, also dass wir vielleicht gar nicht traurig sind und viel weinen, sondern einfach super, super gereizt und das kleinste bisschen schon reicht, dass wir irgendwie an die Decke gehen. Also einfach eine ganz, ganz große, so gefühlsmäßige, emotionale Anspannung irgendwie und Belastung, ne? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann Sachen nicht mehr so Spaß und Freude bereiten, die das früher mal gemacht haben, dass man sich irgendwie antriebslos fühlt, schwieriger aus dem Bett kommt, wahrscheinlich auch Leistungseinbrüche hat in der Schule oder Ausbildung, Studium, Job, merkt, irgendwie ist es jetzt schwer, sich hier zu konzentrieren und genauso viel zu leisten wie vorher. Das kann auch dazu gehören. Genau, und für viele Menschen wahrscheinlich auch so entweder Appetitlosigkeit oder mehr Appetit, Schlaflosigkeit kann auch dazu gehören.
Ja, bei mir war es, glaube ich, immer so eine Mischung aus allem gefühlt. Ich konnte mich gerade mit allem identifizieren, was du gesagt hast, war alles gleichzeitig.
Ja.
Und viel zu viel für mich als kleinen Jungen, der irgendwie noch gar keine Ahnung von seinen Gefühlen hatte. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Und es tut auch trotzdem immer noch weh, wenn ich daran zurückdenke. Ist auch krass. Das bringt mich zu dem Thema, was passiert denn eigentlich in unserem Körper? Also es scheint ja auch irgendwie immer noch in mir verankert zu sein, merke ich so. Und was passiert bei Liebeskummer im Körper?
Ja, das ist tatsächlich voll spannend und wichtig, sich irgendwie anzugucken und bewusst zu machen, dass da was im Körper passiert und dass das nicht einfach nur Einbildung oder sonst was ist, wie das ja manchmal vielleicht gehandhabt oder gesagt wird, ne, bei psychischen Symptomen und Empfindungen. Da passiert ganz schön viel, gerade so hormonell. Also erstmal, wenn wir verliebt sind und glücklich mit jemandem sind, dann sind da ja auch schon mal viele Glückshormone beteiligt, wie zum Beispiel Dopamin, Adrenalin oder Oxytocin, unser Kuschelhormon. Und deshalb könnte man auch sagen, dass Liebe in solchen Momenten mit einer Droge vergleichbar ist, ne? Weil eben diese Glückshormone da ausgeschüttet werden. Und wenn ich jetzt Liebeskummer habe, dann wird diese Droge normalerweise ja entzogen. Ne? Die Hormone gehen da eher ins Minus und das fühlt sich dann halt ganz schlimm für uns an.
Ja, so ein bisschen, ja, das passt echt gut, was du gerade gesagt hast. Ein bisschen wie so ein Trip, von dem man runterkommt. Und
genau.
Es war ja auch ein verdammt schöner Trip immer. Also genau. Es war immer total toll. Und genau. Oh, ich werde gerade ganz emotional, das merke ich ja.
Man kommt runter von diesen schönen Hormonen und gleichzeitig kommen dann die eher unangenehmen Stresshormone in einem hohen Pegel oft dazu, ne? Also dass dann unser Stresshormon Cortisol zum Beispiel ausgeschüttet wird. Diese Stressreaktion kann auch so stark sein, dass sich das letztendlich dann in körperlichen Symptomen irgendwie zeigt, wie dass wir Herzrasen bekommen, schwitzen oder zittern. Das führt dann dazu, dass es sogar auch so eine Bezeichnung gibt, ein Phänomen, das Broken Heart Syndrom.
Ah, okay.
Hast du davon schon mal gehört?
Nein. Ich glaube, wenn ich es auch noch nicht gehört habe, vielleicht haben es viele andere auch noch nicht gehört. Mhm. Was ist das?
Ja, also was damit im Prinzip gemeint ist, ist eine plötzliche Funktionsstörung vom Herzen, vom Herzmuskel, die auftritt und bedingt durch sehr, sehr viel Stress und Belastung. Also das kann ein gebrochenes Herz sein, das kann Liebeskummer sein. Es könnte wahrscheinlich auch ein anderer Stressfaktor sein, aber wichtig ist diese riesige Stress- und Belastungsreaktion, die im Körper passiert und die sich auf das Herz dann auswirkt.
Oh, krass. Also genau. Man spricht nicht einfach nur so, oh, ich habe mein Herz an diese Person verloren, mein Herz gebrochen.
Ja.
Das ist nicht nur bildlich gesprochen, sondern also wir sprechen hier vom wirklich echten eigenen Herzen.
Ja.
Und das ist direkt betroffen, der Herzmuskel.
Ja.
Krass.
Ja,
okay, genau. Das war mir so nicht ganz klar.
Ja, absolut. Also ich finde auch oft, viele Menschen, wenn du sie fragst, wo sie das zum Beispiel im Körper merken, wenn sie traurig sind, würden auch wahrscheinlich auf die Brust zeigen, ne? Und sagen, dass das fühlt sich irgendwie sehr, da ist sehr viel Druck auf der Brust.
Ja, das heißt, man kann wahrscheinlich auch vielleicht auch ein bisschen so körperlich sogar dagegen anarbeiten. Also vielleicht das ist genau die Reaktion, die mein Körper dann oder die ich auch brauche, ne? Also mich ein bisschen da genau an dieser Stelle mir ein bisschen Selbstliebe zu geben sozusagen. Dass Liebeskummer ein Ausnahmezustand ist, sagt ja auch tatsächlich mittlerweile die Wissenschaft. Michelle Lötzner hat das in ihrem Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen zusammengefasst. Und wir haben mit ihr gesprochen und sie erklärt uns, warum Liebeskummer so wehtut. Da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
Jawohl.
Ganz oft wird Menschen ja bei Liebeskummer gesagt, jetzt stell dich halt nicht so an und es geht doch vorbei und vergiss den oder die. Und das hilft einem natürlich gar nicht. Dabei weiß man doch eigentlich mittlerweile, dass Liebeskummer ein total biochemischer Ausnahmezustand ist. Das heißt, es ist körperlich messbar. Wir haben viel zu wenig von den, sage ich jetzt mal, guten Hormonen, die einen glücklich machen, Serotonin und Dopamin. Und wir haben viel zu viel von den Hormonen, die richtig krass nerven, wie Adrenalin und Cortisol, also Stresshormone. Und unser Körper ist komplett aus dem Gleichgewicht gekommen. Und deswegen haben wir auch im Liebeskummer all diese körperlichen Erscheinungen, wie wir können nicht schlafen und wir können an nichts anderes denken. Unser Kopf dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Und die einen können überhaupt nichts essen, die anderen essen die ganze Zeit und viele greifen auch zu Alkohol und Drogen, weil sie sich betäuben müssen, weil der Körper sich einfach so schrecklich anfühlt. Deswegen muss man Liebeskummer auf alle Fälle ernst nehmen.
Finde ich so mega spannend, dass Liebeskummer, aber im Endeffekt dann auch, also im Umkehrschluss auch Liebe, eigentlich auch total Also es ist ein chemischer Prozess. So mal ganz unromantisch, ganz unemotional. Da passiert Chemie und ich habe das Gefühl, ich bin auf Wolke 7.
Man kann es irgendwie messbar machen.
Oder auch nicht mehr. Ja, total krass. Auch spannend, das mal von der Seite zu betrachten. Ja, und dann geht dieser Chemie-Cocktail irgendwie in mir ab. Und ja, ich bin eigentlich dann, ja, wie du sagst, wie auf Drogen. Und dann kommt jemand von meinen Freunden und sagt so, ach komm, hab dich nicht so, das wird schon wieder, die nächste kommt schon irgendwie, ne, all diese Sprüche. Und es interessiert mich nicht, weil ich ja eben gerade auf Drogen bin. Also im Prinzip. Warum will ich das genau in diesem Moment nicht hören? Also ich jedenfalls nicht.
In dem Moment fühlst du dich nicht wirklich verstanden, ne? Wenn du gerade so stark in diesen Gefühlen drin bist und so traurig oder wütend, niedergeschlagen, einsam, wie auch immer, dich fühlst, dann kommt so ein Satz wie, das wird schon wieder gefühlsmäßig irgendwie nicht an. Und ich möchte mich ja auch vielleicht erstmal verstanden fühlen. Also finde ich es immer einen super guten Tipp bei Freunden, ne? Wenn man sowas mitbekommt, erstmal zu validieren, nennt man das. Also quasi zu sagen, boah ja, also ich kann das voll verstehen, dass du jetzt gerade richtig traurig bist, ne? Und dass du dich hilflos fühlst und sich das anfühlt, als würde es nie wieder besser werden. Das ist auch wirklich hart, was du gerade durchmachst. So, verstehe ich.
Ja.
Wie wird es dir gehen, wenn du das so gesagt
mir geht's gerade jetzt schon gut, wenn du sagst, obwohl ich gar kein Liebeskummer habe gerade. Ja. Und ich merke so, oh ja, das tut richtig gut. Ne? Also es ist im Prinzip so, ja, ich will eigentlich gesehen werden. Das ist so das, was ich gerade lerne und das, was du gerade sagst, passt total gut dazu. Ich will gesehen werden, genau. Ich will auch, dass jemand mal ganz konkret, so wie du das gerade getan hast, das eigentlich nochmal wiederholt fast so und sagt, ja, das ist richtig, richtig doof bei dir gerade und das tut bestimmt ganz schön weh, kann ich mir vorstellen. Und dann merke ich irgendwie, das tut mir total gut.
Und generell, also es kann eigentlich nie bei keinem Thema das Ziel sein, Gefühle gar nicht zuzulassen und gar nicht wahrzunehmen und zu sehen, sondern die haben immer eine Funktion. Ne? Das ist keine Fehlprogrammierung von uns Menschen, sondern Gefühle haben alle ihre Funktion. Und deswegen ist es auch gut, ne, die wahrzunehmen, dass sie da sind und auch mal zuzulassen, vielleicht nicht für die Ewigkeit irgendwann mal aufraffen und so ist dann auch wieder gut, gerade bei Liebeskummer. Aber für den Moment darf das auch erstmal dann so sein. Ne?
Deswegen tut Heulen auch so gut wahrscheinlich, weil man dann wirklich einfach dem ganzen Gefühl mal so Raum gibt, ne, und Luft ablässt, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so Druck ablässt. Und
ja, das hat definitiv auch seine Funktion. Ja,
ja, total. Also No-Go hingegen ist für mich dann irgendwie zu sagen, ja, ist nicht so schlimm, komm, hab dich nicht so, Marco, irgendwie geh halt ein bisschen feiern, vielleicht lernst du dann jemand Neues kennen und ja, dann kommt vielleicht auch das Thema aus einer anderen Folge wieder, ne? Vielleicht trinkt man dann wieder ein bisschen zu viel und hört halt gar nicht auf seine Gefühle. Also ich höre dann nicht auf meine Gefühle. Ich weiß auch mittlerweile, so schlau bin ich jetzt schon mit mir selbst geworden, das funktioniert nicht so lang. Also irgendwann will das gesehen werden. Irgendwann will ich gesehen werden, also von den anderen sowieso gerne, was wir eben hatten, das Thema, aber auch von mir selbst. Ne? Also ich möchte auch eigentlich selber da drauf gucken und dann vielleicht wirklich auch einfach mal so durchheulen, ne? Rausheulen oder vielleicht ist das auch mal eine Wut rauslassen oder sonst was.
Ja. Ja, absolut. Ne? Das, was da brodelt unter der Oberfläche, möchte irgendwie an die Oberfläche kommen, ne? Oft mit der Zeit. Also ich finde, da hilft es auch allgemein, viel drüber zu reden mit Freunden. Also mir hilft das und ich glaube, dass das sehr, sehr gesund ist. Das hat übrigens auch Michelle empfohlen, darüber zu reden. Und sie hat uns auch noch erklärt, warum vor allem die ersten 3 Monate nach der Trennung die wichtigsten sind.
Und die
schlimmsten. Und was man in dieser Zeit tun sollte.
Na, da bin ich gespannt.
Es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die wirklich bewiesenermaßen helfen. Dazu muss man aber erstmal sich so vergegenwärtigen, was eigentlich im Körper passiert. Ich habe ja schon gesagt, dass die Hormone komplett im Ausnahmezustand sind und man weiß heute zum Beispiel auch, dass Liebeskummer sich anfühlt wie Drogenentzug. Und mit Drogenentzug meine ich jetzt nicht, dass man mal aufhört zu rauchen oder vielleicht weniger trinkt, sondern wirklich so richtig, richtig harter Drogenentzug. Und dann ist es so, dass unsere Erinnerungen an den Ex-Freund oder die Ex-Freundin, die sind wie eine Ersatzdroge. Deswegen fängt man an, im Internet zu stalken, legt sich zum Beispiel einen Fake-Account zu und schaut, was die andere Person auf Instagram macht oder auf TikTok oder allen möglichen anderen Social Medias. Oder man fragt Freunde und Freundinnen ständig aus, weil der Kopf möchte so gerne auch diese Lücke füllen, die er hat, diese Informationslücke, gerade wenn der Kopf nicht weiß, warum hat sich denn diese andere Person eigentlich von mir getrennt. Und deswegen hilft tatsächlich, und das möchte dann immer keiner hören, aber das weiß man sehr genau, ein totaler Kontaktabbruch. Also eben nicht nochmal nachfragen und nochmal treffen und nochmal telefonieren und nochmal dies und jenes besprechen. Weil man wird die andere Person, wenn die sich getrennt hat, nicht überzeugen können. Das ist kein Quiz, wo man die besseren Argumente braucht. Wenn die Gefühle nicht mehr da sind, sind sie nicht mehr da. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer U-Bahn-Fahrt, bei der jemand telefoniert. Also wenn du dir mal vorstellst, du sitzt in der U-Bahn und außer dir ist nur noch eine einzige andere Person im Abteil und die telefoniert mit ihrem Handy, ausnahmsweise mal nicht mit Lautsprecher, also es gibt ja auch nervige Menschen, die sehr laut mit Lautsprecher in der U-Bahn telefonieren, aber du hörst also nichts. Es ist ein normales Telefonat. Dann kann man sich überhaupt nicht auf das konzentrieren, was man gerade macht, weil das Gehirn die ganze Zeit versucht, diese Leerstelle zu füllen, was passiert, also was die andere Person sagt, die man nicht hört, um diesem Gespräch zu folgen. Und genauso ist es beim Liebeskummer auch. Deswegen hilft es wirklich, die Nummer zu blockieren, alle Social-Media-Accounts mindestens zu muten. Das schafft man wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit. Aber auf alle Fälle es weniger zu tun, weil von 10-mal, wenn man 9-mal nicht schaut, ist schon mal gut. Und dann hilft auch dem Hirn eben nicht nur diese guten Erinnerungen ständig zu ermöglichen, sondern auch die schlechten, weil es gibt ja Gründe, warum diese Beziehung nicht funktioniert hat oder vielleicht auch gar nicht erst eine geworden ist. Man kann nämlich sehr wohl auch Liebeskummer haben, wenn man gar nicht mit jemandem zusammen war. Das wird ja auch gerne so unter den Teppich gekehrt. Und da hilft eine Shitlist. Also wirklich eine Liste, wo alles reingeschrieben wird, was der oder die Ex-Partnerin richtig scheiße gemacht hat. Das müsst ihr selber entscheiden, was das war. Da fallen euch bestimmt ganz viele Dinge ein. Und jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, boah, jetzt muss ich vielleicht doch mal schauen, ob es eine neue Insta-Story gibt oder jemanden ausquetschen, dann holt ihr diese Liste raus, die kann man auch wunderbar im Handy abspeichern in den Notes und lest euch nochmal durch, warum eben nicht alles cool war. So, das hilft auf jeden Fall. Dann hilft auch, das will immer keiner hören, Sport. Ich finde, das ist ganz schön viel verlangt, wenn es einem eh nicht so gut geht, dass man dann auch noch irgendwie plötzlich für einen Halbmarathon trainiert. Deswegen, Bewegung reicht auch. Es gibt wirklich, also ich glaube, es gibt zu nichts mehr Studien in dem Themenbereich als zum Thema Bewegen. Schwimmen, spazieren gehen, rausgehen, an die Luft gehen, das macht's wirklich, wirklich besser.
Ja, an die Luft gehen oder auch mal in die Luft gehen. Das wäre noch mein Tipp dazu. Ey, so viel gute und spannende Tipps. Aber weißt du, was mein Lieblingswort war in der ganzen Nachricht?
Shitlist.
Ja, Shitlist.
Richtig gut. Ich hab's geahnt.
Richtig gut. Ich werde mir auf jeden Fall eine Shitlist anlegen. Also ich bin ja gerade in einer glücklichen Beziehung und werde mich...
Ich wollte gerade fragen, über die jetzige
Beziehung? Dann gibt's keine Shitlist. ich dachte so, das könnte man doch auch für Ex-ArbeitgeberInnen machen, für Ex-Kundinnen, für Ex-Co-Moderatorinnen, für alles Mögliche, oder? Nein, Spaß. Shitlist finde ich eine richtig gute Idee. Also, wow, den Tipp hätte ich tatsächlich früher gern gehabt, weil ich habe immer nur so überidealisiert und war so, oh Mann, nie wieder wird es so werden, wie es mal war. Und das ging auch nur mit der einen Person. Es gab nur diese eine Person auf der Welt, die mich so glücklich machen konnte.
Ja.
Crazy.
Ja, das kann unter Umständen dann auch echt schwer sein, manchmal vielleicht so eine Shitlist zu schreiben. Also ich finde es auch einen super guten Tipp und ich werde mir den auch mal zu Nutze machen.
Möchte ich gerne sehen.
Okay. Aber ich kann mir auch vorstellen, in manchen Situationen, dass es sehr schwer ist, weil ich kenne es von mir, ich kenne es von Freundinnen oder so, dass, wie du schon sagst, die Person dann erstmal idealisiert wird. Ne? Man erinnert irgendwie alle super, super tollen Sachen aus der Beziehung und von der Person und hä, was waren denn da jetzt nochmal die schlimmen? Ich erinnere mich nicht. Ja. Oder die sehen gar nicht mehr so schlimm aus. So, ja. Ne? Aber ich würde sagen, also ich wüsste, ich kann mich da immer auf meine Freundinnen verlassen, dass die mich nochmal erinnern.
Ja.
Und dass die mir zur Not dann helfen, so eine Shitlist zu schreiben. Ne?
Ja, sehr gut.
Denen fallen dann immer nochmal ein paar Kritikpunkte. Ja. Vielleicht ein. Und ich kann es auch so nachvollziehen und bestätigen, was sie sagt über Social Media und sich dem nicht auszusetzen.
Ja, voll. Also ich habe auch die Vermutung, dass man da auch ein bisschen reinguckt. Also ich glaube, so ging es mir in der Vergangenheit. Vielleicht auch so ein bisschen zu sehen, so vielleicht geht es der anderen Person ja auch nicht gut. Das wäre schön. Mhm. Also wenn ich auch sehe, dass die auch leidet, tatsächlich. Ja, ja. So ein bisschen.
Ja klar, es tut natürlich weh, ne?
Wenn
es der Person super geht und man dann vielleicht das Gefühl hat, ey, wieso geht's mir so schlecht und angeblich scheinbar der anderen Person gut, war das irgendwie nichts Besonderes mit uns, bin ich nicht besonders genug, bin ich nicht wertvoll genug, da kann ja auch dahinter stecken.
Und was man ja auf gar keinen Fall irgendwie sehen will, ist ein neuer Beziehungsstatus oder sowas.
Oh ja, das habe ich mal erlebt.
Oh, echt?
Ja, dass mich das so ein bisschen überrascht hat. Ich glaube, damals war das noch
auch relativ
Facebook
schnell.
Oder so, wo man ja auch, also bei Instagram und so gibt es ja gar nicht mehr, aber ne, bei Facebook, manche, die das jetzt vielleicht hören, wissen das gar nicht so genau, weil Facebook schon so alt ist, aber da hat man immer seinen Beziehungsstatus reingemacht, vergeben, nicht vergeben, es ist kompliziert, genau. Gab es irgendwie auch.
Das hatte ich immer.
Das hattest du immer.
Ja.
Und ich habe es mal erlebt nach einer Trennung, dass dann da irgendwann wirklich überraschend auf der Startseite, ne?
Im Stream, ja.
Im Stream, dass da stand, Person XY ist jetzt mit Person XY zusammen.
Und kanntest du die Person auch, die andere Person?
Ja, nicht persönlich, aber halt so. ein bisschen.
Ja, hast du es geahnt vorher oder war es eine völlige Überraschung? Ja,
ja, es war eine Ahnung, die sich bestätigt hat und das war schon doof.
Es tut mir leid.
Nein, das ist sehr lange her und ich bin froh, auch da die Erfahrung gemacht zu haben, dass das alles vorübergeht und mich jetzt nicht nachhaltig negativ geprägt hat.
Würde ich auch vermeiden, das Stalken. Ich habe das auch neulich bei einer Freundin mitbekommen und wo ich ihr gesagt habe, auch so, ey, in einem gewissen Rahmen ist es auch normal und das hat Michelle ja auch gesagt, wenn du es 9 von 10 Mal schaffst, nicht reinzugucken, alles gut. Du bist nicht sofort ein Stalker oder eine Stalkerin, nur weil du da irgendwie mal deine verflossene Liebe hinterher draußen berechtigterweise gucken willst, was passiert bei der Person, weil sie liegt einem ja auch noch am Herzen. Also es ist schon okay. Zu dem Thema fällt mir auf jeden Fall noch ein anderer Tipp ein. Und zwar, das wäre das Thema Dating-Apps, was ich auch nicht empfehlen kann, weil es so irgendwie nah an Social Media auch dran ist mittlerweile, finde ich, Dating-Apps einfach vermeiden. Also aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es, glaube ich, keine gute Idee ist, sofort in eine neue Beziehung zu springen, wenn man so völlig unter Schmerz ist und man denkt, man könnte diese Lücke jetzt mit einem anderen Menschen füllen. Das funktioniert nicht. Der andere Mensch wird das auch fühlen irgendwann oder bemerken oder vielleicht auch im Gespräch herausfinden, ach, du bist gerade erst getrennt, okay, dann bin ich jetzt wohl hier der Lückenfüller oder die Lückenfüllerin. Das kann natürlich passieren und es bringt auch nichts. Also man sollte, finde ich, tatsächlich sich die Zeit und den Raum nehmen, den Gefühlen den Raum geben, auch das einmal durchzutrauern. Und das andere ist, kann natürlich auch da passieren, so wie auf Social Media auch, dass du deine Ex-Partnerin oder deinen Ex-Partner auf Tinder oder Bumble oder sonst irgendwo siehst und wow, das tut richtig weh. Mhm. Und hat auch ein Kumpel von mir erfahren, meinte so, wow, Heartbroken-Syndrom, sofort, instant.
Hat dann nochmal um, ne? Ich glaube auch, Dating-Apps ist dann was, wenn man sich richtig gut und sicher und größtenteils im Einklang mit sich selbst irgendwie fühlt. Und das ist in der akuten Liebeskummerphase definitiv nicht der Fall, ne?
Definitiv nicht. Michelle hat auch noch was dazu gesagt, also warum Ablenkung gut tut und warum man sich auch, wie ich das gerade schon gesagt habe, siehst du, wie schlau ich schon bin in den Themen. Warum man sich nicht sofort in eine neue Beziehung stürzen sollte.
Was auch sehr gut hilft, ist Ablenkung. Allerdings geht es da ums richtige Maß. Also grundsätzlich sollte man sich nicht die ganze Zeit mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin beschäftigen. Eben weil man ja auch vielleicht gar nicht drauf kommt, was da schiefgelaufen ist. Aber ein bisschen muss man sich vielleicht schon überlegen, was hat denn da nicht geklappt? Was hat es mit mir zu tun? Was hat aber vor allen Dingen auch nicht mit mir zu tun? Es hat nicht alles nur was mit einem selber zu tun. Auch wenn einem das gerne eingeredet wird und es wird einem ja auch gerne gesagt, so, du musst dich selber lieben, bevor dich jemand anders lieben kann. Liebe ist keine Leistung. Man muss nichts tun dafür, dass man von anderen gemocht wird. Also man muss sich nicht wie ein totaler Depp verhalten, das ist klar. Aber es ist wirklich, es gibt keinen Test und keine Schulnote auf, wie gut war ich, damit ich geliebt werden kann. Das sollte die Basis sein für eine Beziehung. Deswegen, es ist gut, sich abzulenken, neue Projekte anzufangen, neues Hobby auszuprobieren, vielleicht auch wegfahren, bisschen Abstand zwischen sich und die Dinge bringen, wenn das möglich ist. Das hilft alles sehr, sehr gut. Man darf es nur nicht übertreiben. Man darf nicht sofort sich in die nächste Beziehung stürzen, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, weil das ist ja auch eine Form von Ablenkung. Oder sich irgendwie 3000 Tinder-Dates matchen, um nicht drüber nachzudenken, weil auch das wird diese Leere nicht füllen. Wie persönlich diese Gratwanderung gelingt, was zu viel und was zu wenig Ablenkung ist, das ist bei jeder Person anders. Aber grundsätzlich, ich glaube, man kann als Faustregel sagen, wenn du das Gefühl hast, dass dir dein Kopf platzt, weil du über nichts anderes nachdenkst, dann ist Ablenkung wirklich die Sache, die du tun solltest. Aber nicht gleich wieder sich was Neues suchen und einfach weiterziehen, weil dann nimmt man die Probleme meistens nur mit, beziehungsweise die kommen dann an anderer Stelle wieder hoch. Und man will ja nicht in dem gleichen schlechten Film mehrfach sitzen. Dazu ist das Leben ja viel zu schön und zu kurz.
Ja, also das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, denselben schlechten Film irgendwie 100 Mal sich anzugucken. Da hat ja wirklich niemand Lust drauf, also ich jedenfalls nicht. Also super gute Tipps von Michelle. Und wenn ihr weitere Tipps wollt, könnt ihr gerne mal in den Gesundmachen-Artikel reinlesen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und da gibt sie auch nochmal 10 Schritte vor, was man so machen kann bei Liebeskummer, wie man den bewältigen kann. Einen Tipp gibt's von mir jetzt noch gerade kostenlos on top. Der kommt mir gerade so irgendwie hoch. Musste ich die ganze Zeit schon drüber nachdenken. Und das ist gut zu sich selbst sein, ne? Also ich habe oft das Gefühl, ich kann für andere Leute sehr, also zu anderen Leuten sehr gut sein, wenn es denen schlecht geht. Und bei mir selbst vernachlässige ich das immer ein bisschen, sanft zu den Leuten zu sein, die in den Arm zu nehmen. Und das mit sich selbst zu machen, fällt mir schwer. Es ist mir aber ein paar Mal gelungen. Und dann muss ich sagen, hat es mir extrem gut getan, mir auch zu sagen, okay, wir holen dich jetzt mal hier raus aus dem Loch irgendwie. Ja. Und wir fahren jetzt mal zusammen irgendwie an den See und da verbringen wir den Tag. Da weiß ich nicht, wir machen uns vor, was Schönes zu essen, dann snacken wir da was und fahren mit dem Fahrrad ein bisschen und machen uns einfach wirklich eine gute Zeit. Also ich und ich sozusagen. Sich selbst wirklich wie ein kleines Kind an die Hand nehmen, weil das ist so ein bisschen, ja, dieses Gefühl von gesehen werden, so, ne? Von sich selbst gesehen werden und sich selbst helfen. Das hilft mir auf jeden Fall, wirkt für mich persönlich immer Wunder.
Da gibt's auch eine ganz interessante Übung zu, also bei der man quasi kurz die Augen schließt und sich vorstellen soll, dass jetzt gerade die beste Freundin oder der beste Freund eine schwere Zeit durchmacht. Ne? Du siehst, dass deinem Freund oder deiner Freundin schlecht geht und dir einfach mal kurz vorstellst, wie würdest du reagieren? Ne? Was würdest du machen? Was würdest du sagen? Würdest du ihn oder sie vielleicht in den Arm nehmen? Ne?
Ja.
Was Aufmunterndes sagen? Vorschlagen, dass du für die Person da bist? Was, was ihr machen könnt und so weiter und so fort? Und dir dann im nächsten Schritt mal vorzustellen, dir selbst geht es schlecht und wie du in dem Moment mit dir redest. Ne? Und ob sich das matcht, ob das ähnlich ist, wie du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin in der Vorstellungsübung gesprochen hättest. Und oft, wie du schon sagst, gibt es da eine Differenz.
Mhm.
Ja, und sich da irgendwie anzunähern und mit sich selbst umzugehen, wie mit dem besten Freund oder der besten Freundin, ist wirklich richtig, richtig wertvoll. Weil, es klingt immer so platt, aber ich meine, du bist ja der Mensch, mit dem du am meisten Zeit für den Rest deines Lebens so verbringen wirst. Und warum solltest du dann nicht absolut super, super gut zu dir selbst sein? Ne? Und ich finde, das ist auch eins der schönsten Gefühle überhaupt, wenn man merkt, ich kann für mich selbst da sein, selbst wenn jetzt alles andere drumherum mal schlimm ist. Ich habe mich und stütze mich.
Ja, so ein bisschen so ein Fels in der Brandung für sich selbst quasi. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ist, also das ist so, ne, nicht wissenschaftlich jetzt oder so, aber das ist nur so ein Gefühl, dass je mehr ich mich um mich selbst kümmere, ich das natürlich auch ausstrahle. Ne? Also wenn ich gut zu mir bin, wenn ich zufrieden mit mir selbst bin, weil ich mich um mich selbst kümmere und so erfüllt bin dadurch, desto schneller komme ich klar und desto eher ziehe ich aber auch Menschen irgendwie an. Also das, ich habe das Gefühl, das ist eine Ausstrahlung, die die man ausstrahlt. Mhm. Deswegen heißt es ja auch Ausstrahlung, die dann aber irgendwie auch wirklich von außen wahrgenommen wird. Und das hilft dann auch. Also man gibt es sich quasi von innen und bekommt es von außen noch on top als Belohnung dazu, sozusagen. So ein Bonuspaket.
Das ist auch so. Also da gibt es ja auch in der Psychologie und in der Wissenschaft diese Bezeichnung selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn ich jetzt prophezeie und davon ausgehe, dass du, Marco, mich total mögen wirst, dann werde ich dir wahrscheinlich auch entsprechend begegnen und mich so verhalten, dass sich diese Prophezeiung bestätigen wird und du mich dann am Ende wirklich magst. Und das erinnert mich irgendwie gerade daran, was du sagst, ich kann das ausschließen.
Jetzt wird mir einiges klar. Du hast mich manipuliert.
Ich hoffe, du bestätigst das jetzt.
Ja, ja, total. Total. Also funktioniert. Dein Training funktioniert total.
Cool.
Ich kann dich total gut leiden. Und zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten mit all der Erfahrung, die du jetzt hast?
Ja, ich würde zu meinem jüngeren Ich in dieser Liebeskummer-Situation sagen, ey, das ist voll verständlich, dass das jetzt alles gerade so schwer ist und es ist dir jetzt vielleicht noch nicht klar, aber du trägst ganz, ganz sicher alle Kraft in dir, um das hier zu bewältigen und zu schaffen.
Finde ich total schön.
Ja.
Das übernehme ich auch.
Ja.
Und
du? Was würdest du?
Übernehme ich direkt so auch, auf jeden Fall. Und ich würde wahrscheinlich auch noch hinzufügen, hey, entspann dich irgendwie. Es vorwärts leben, rückwärts verstehen. Du wirst jetzt viel lernen und später wirst du verstehen, warum. Und dann wird dir das auch helfen. Und ich schreibe das auf jeden Fall heute nochmal in mein Tagebuch.
Mhm.
Und bedanke mich jetzt auch an der Stelle ganz herzlich bei dir dafür.
Danke dir
und
auch.
Und bedanke mich auch jetzt schon mal bei allen, die heute zugehört haben. Und
genau, wir schicken natürlich viel Kraft und Umarmungen raus für alle, die gerade so eine Phase durchmachen.
Ja, Liebe auch. Ja, fühlt euch gedrückt, wenn ihr gerade durch Liebeskummer durchgeht. Und
bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Hunderttausende Dinge, die wir
auf dem Plan haben. Ach, und bevor wir es vergessen, wie immer findet ihr natürlich alle weiteren Infos in den Shownotes sowie auf www.ikk-klassik.de/podcast. Lass machen.